Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ich glaube, ja, Atalanta hat heute gezeigt, dass sie ja eine der formstärksten Mannschaften in Europa aktuell ist. Ich glaube, wir haben ihnen trotzdem auch vieles abverlangt. Und ich glaube, wenn du ja gegen so eine Mannschaft spielst, dann musst du deine Chancen, die du bekommst, du weißt, du kriegst nicht viele Chancen, aber da musst du halt die Chancen nutzen. Ich glaube, wir hatten ein paar. Und ja, dann wissen wir natürlich, dass auch Atalanta nicht viel braucht, um ihre Chancen zu machen. Und das ist dann ja leider heute der Fall gewesen, sodass wir heute nichts mitgenommen haben.
Das war Maximilian Mittelstädt nach dem 0:2 des VfB Stuttgart in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Und er hat so ein bisschen das nochmal nacherzählt, was wir alle schon seit Tagen quasi mehr oder minder penetrant von uns geben, nämlich das A in Atalanta steht für Anschauungsunterricht. Die Mannschaft hat gezeigt, warum sie ein Spitzenteam ist. Sie hat das gegen den VfB in beeindruckender Manier gezeigt. Und ich weiß nicht, wie viel Nachrichten ich während des Spiels bekommen habe, und dann drin standen solche Dinge wie, boah, brutal, boah, ihr hattet recht, boah, sind die gut und so weiter und so fort. Wir werden das alles jetzt ein bisschen aufdröseln mit David Scheu. David, grüß dich.
Na, hallo Philipp, grüß dich.
Und natürlich the brother from a different mother, Christian Pavlic. Christian, hi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ja, das war schon ein interessanter Champions League, muss ich sagen.
Ja, krass einfach. Also natürlich kann es auch Atalanta mal passieren, dass sie einen Tag haben, wo sie nicht das abrufen, was sie abzurufen imstande sind. Das war eben an diesem Mittwochabend aber nicht der Fall. Die haben den VfB für mein Dafürhalten, ihr könnt mich gerne widerlegen, über 90 Minuten nicht wirklich zur Geltung kommen lassen. Sie haben das mit relativ stringenten Mitteln getan. Sie haben dem Gegner, dem VfB in dem Fall zu Hause, nicht einen direkten Schuss aufs Tor gestattet. Das ist schon insgesamt eine Ansage gewesen, oder?
Absolut. Also ich kann mich an wenige Spiele erinnern, wo der VfB, egal wer am Ball gewesen ist, keine Sekunde Zeit hatte. Immer ein Gegenspieler im Rücken, im Nacken, rechts, links. Und diese Aggressivität, diese Galligkeit haben sie über 90 Minuten durchgezogen, Atalanta. Es ist brutal schwer, ins Spiel zu kommen, gepaart mit einer zweiten Sache. Die können noch kicken.
Ja,
und
richtig.
Die beiden Sachen zusammen machen es zum brutal kompakten und unangenehmen Gegner. Also war schon beeindruckend, was sie da gezeigt haben.
Wisst ihr, was ich so ein bisschen bemerkenswert finde nach dem Abend? Der VfB verliert 0:2, er verliert verdient 0:2 und hat trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht.
Ja.
Das ist das, was dich so ein bisschen zurücklässt, und das ist auch das, was du bei allen gehört hast. Bei Maxi Mittelstädt haben wir es am Anfang gehört. Wir können an der Stelle, glaube ich, auch mal gleich mal Sebastian Hoeneß hören, weil der schlägt in die ähnliche Richtung, was seine Spielbewertung angeht, auf der Pressekonferenz nach dem 0:2 am Mittwochabend.
Ja, ich habe vorhin beim Runterlaufen gesagt, du weißt vorher, dass das Spiel so laufen kann, wie es gelaufen ist, und wenn es dann so eintritt, dann bist du trotzdem natürlich enttäuscht. Ich finde, dass wir erste Halbzeit sehr ordentlich gespielt haben oder ordentlich gespielt haben. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Ballbesitz auch für den Gegner. Wir mussten teilweise lange Wege gehen. Gerade in der Anfangsphase haben wir den einen oder anderen Ball zu leichtfertig hergegeben. Das ist sicher etwas, was wir uns vorwerfen müssen. Und trotzdem haben wir auch sehr diszipliniert verteidigt, haben auch Atalanta eigentlich nicht in ihre Abläufe kommen lassen. Das war okay, gehen mit 0:0 rein, kommen eigentlich auch gut, ordentlich und gut aus der Halbzeit raus, kriegen dann ja in einer unnötigen Situation, wo wir eigentlich im Ballbesitz sind, den Ball auch ein bisschen zu leicht verlieren, kriegen wir dann das 0:1. Das hat das Spiel aus meiner Sicht nicht hergegeben, und dann habe ich eine sehr gute Reaktion meiner Mannschaft gesehen. Ich glaube, dass wir dann einfach eine Mannschaft gesehen haben, die alles versucht hat und schon auch die ein oder andere wirklich aussichtsreiche Situation kreiert hat. Wir haben, denke ich, mit Chris, als er einmal da links durchbricht, eine sehr gute Möglichkeit, wenn wir da einfach einen Tick früher, anstatt den Ball anzunehmen, mit einem Kontakt reinspielen. Dann ist Medo alleine vor dem Tor. Wir hatten eine Hereingabe, wo Elby einen Tick zu spät kommt. Ich glaube, da waren schon Situationen da, um das 1:1 zu machen. Dass wir dann natürlich in dieser Situation in der 88. dieses 2:0 bekommen, das war bitter. Wird dann natürlich für Anto, der bis dahin, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und dann war das Spiel entschieden. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, möchte ich auch nicht. Sie hat alles auf den Platz gelassen. Wir müssen unserem Gegner Atalanta Respekt zollen für diesen Auftritt hier. Im Endeffekt zeigen sie das in einer Kontinuität, was sie ausmacht, Woche für Woche. Auch in den letzten Wochen schon zu sehen, sie verteidigen sehr diszipliniert, sind sehr erfahren, sind sehr abgezockt in ihrer Spielweise. Brauchen nicht viel, haben heute auch nicht viel gebraucht, hatten aus meiner Sicht zwei Chancen neben dem Tor, dass sie aus ihrer Sicht wahrscheinlich erzwungen, aus unserer ein bisschen zu leicht hergegeben haben. Aber das hat am Ende gereicht, um das Spiel 2-0 zu verlieren. Auf dem Niveau sind das Spielverläufe, die es geben kann. Und das sind Erfahrungen, die wir gerade machen müssen. Es tut weh, aber ich bin heute alles andere als enttäuscht oder sauer. Natürlich bin ich enttäuscht über das Ergebnis, aber nicht über die Leistung meiner Mannschaft. Danke.
Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ich glaube, das ist der Kernsatz, der hängen bleibt, ne?
Ja, total. Du hast auch vieles von dem gesehen, was wir mit Mario Rieker zu Wochenbeginn besprochen haben. Und auch dieser Eindruck, wenn die mal das 1-0 machen, dann ist es wahnsinnig schwer. Ich finde auch, genau wie Sebastian Hoeneß gesagt hat, im ersten Durchgang macht es der VfB echt gut. Hatte auch eine Riesenchance durch Rouault nach einem einstudierten Standard. Kannst dich natürlich fragen, wie läuft das Spiel, wenn du einzeln in Führung gehst. Aber das ist alles hypothetisch. Fakt ist, ich finde auch, der VfB spielt einen echt guten ersten Durchgang, geht mit einem 0-0 in die Pause. Und dann kommt der, in meinen Augen, psychologisch wichtigste Zeitpunkt. Der ist, sagen viele immer, kurz vor der Pause. Ich finde, der psychologisch wichtigste Zeitpunkt ist kurz nach der Pause. Wenn du gerade deine Ansprache bekommen hast, wenn du vom Trainer was mitbekommst und ziemlich viel von dem, was du dir vornimmst, über den Haufen geworfen wird, weil du ein Gegentor kriegst. So, und auf der anderen Seite könnte man auch da wieder sagen, die Mannschaft wie der VfB kriegt das 0-1 in der, weiß nicht, 49. oder sowas war es und fällt dann auseinander. Nee, gerade die 5-10 Minuten nach dem 0-1 sah der VfB eigentlich richtig gut aus und hatte so die zwingendsten Aktionen.
Mit am besten, ja.
Aber Atalanta ist halt Atalanta.
Zwei Dinge dazu, ganz kurz. Zum einen, auch wenn es ein sehr nischiges Thema ist, aber diesen einstudierten Standard, den habe ich jetzt, oder einstudierte Standards, ja, verschiedene Varianten, habe ich jetzt in den letzten Spielen mehrfach gesehen. War es bis jetzt noch nicht von einem Torerfolg gekrönt, aber man merkt, dass die Arbeit, die Malik Fatih da leistet, so ein bisschen im Verborgenen, weil die dürfen wir nie sehen, wenn wir bei Trainingseinheiten sind. Nein. Das machen sie immer dann, wenn die Türen zu sind. Aber wir wissen natürlich, dass Malik derjenige ist, der da federführend diese Arbeit mit der Mannschaft macht. Die scheint so langsam aber sicher in 3-4 Varianten überführt worden zu sein, die man regelmäßig sieht, ne?
Sie spielen auch immer mehr Ecken kurz, wo dann rauskombiniert wird und dann kommt eine Flanke aus einem relativ kurzen Raum, so irgendwie, also von der 16er-Linie. Und dann ist es natürlich, wenn du von der 16er-Linie reinflankst, gleich sehr gefährlich, weil du nah am Tor dran bist. Das machen sie schon geschickt. Und ich meine, ich habe jetzt keine Statistik, aber zu Saisonbeginn waren, glaube ich, 1-2 Tore nach Standards dabei. Gegen Mainz, meine ich, nach einer kurzen Ecke von Mio.
Stimmt, Gladbach gab es mal eins. Okay,
ja. Stimmt, natürlich.
Also jetzt in den letzten Wochen nicht, aber ganz am Anfang, also da kommt schon auch was auf die Anzeigetafel durch die Dinger.
Zweiter Punkt, und das ist nochmal so eine kleine Klammer zu der Folge, am Montag, Dienstag kam sie raus, Montag haben wir sie aufgenommen, du hast vorhin erwähnt, was wir mit Mario besprochen haben, Christian, Manndeckung über den ganzen Platz. Ja, das hast du wirklich gesehen, positionsgetreu und auch so dieses Fluide, ich kann mich an eine Situation erinnern, das war vielleicht 10 Minuten, nachdem De Ketelare reinkam zur Halbzeit, da hat der fing als Stürmer an und hat plötzlich Wingback rechts gespielt. Einfach, weil es notwendig war in der Situation, weil der VfB da viel Wucht entwickeln konnte. Das war diese Phase, wo sie so gut waren, ja, nach dem Gegentor und nach dem ersten. Und dann, ja, hat er sich da einfach in eine völlig andere Position gefügt. Einfach so lange, wie es notwendig war und dann einen soliden Job gemacht hat. Schon sehr, sehr beeindruckend und bringt mich so ein bisschen auch zu dem Schlüsselspieler. Auch das ist nochmal eine Klammer zu der Folge vor 2-3 Tagen. Mario hatte damals, weil es um die Players to Watch ging, den Namen schon genannt. So ein bisschen der Unsung Hero, weil den keiner so wirklich groß macht in dieser Mannschaft. Ederson. Ederson war derjenige, der Angelo Stiller komplett aus dem Spiel genommen hat. Am Abend, und das war mit der Schlüssel in der VfB, für mich zumindest, konnte dieses klassische Kurzpass-Klatsch-Aufbauspiel, das er sonst eigentlich pflegt, durchs Mittelfeld sich in das Angriffsdrittel zu kombinieren, das konnte er nicht ausführen, weil Stiller einfach komplett rausgenommen wurde.
Ich glaube, auch bei Atalanta hat man sich das Spiel vom VfB bei Juve sehr genau angeschaut, weil da durfte Angelo Stiller eigentlich machen, was er wollte, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, dass er sogar in der Champions-League-Statistik der UEFA gehört Stiller zu den Top 5 Spielern, die Pässe in die Tiefe spielen.
Ja. Ja.
Das haben die natürlich perfekt gescoutet. Stiller hat keine Luft zum Atmen bekommen und war abgemeldet.
Und wenn Stiller seine Freiräume hat, ist er einfach der wichtigste Mann im VfB-Spiel, der den Rhythmus bestimmt, den Takt bestimmt und die Angriffe immer wieder nach vorne einleitet. Hatte einen brutal schweren Stand gegen Ederson, kaum Platz gehabt, und das war definitiv ein Schlüssel, ja.
Bleibt also beim Anschauungsunterricht, und bevor wir uns der Frage mitnehmen, was der VfB denn eigentlich lernen kann aus dieser Partie, und auch nochmal vielleicht ein, zwei Einzelpersonalien beleuchten. Lass mal hören, was Felix mitgebracht hat.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Der VfB verliert mit 0:2 gegen Bergamo. Hier die offiziellen UEFA-Daten. Ballbesitz 54-46%. Das vor allem durch die zweite Halbzeit dann. Da war auch lange mal der Vorteil bei Atalanta. Die Expected Goals wieder von FOTMOB 0.97-2.27. Abschlüsse gesamt 10:9. Abschlüsse aufs Tor aber eben nur 0:4. Angriffe 35-46. Die wenigsten des VfB in allen vier Champions League Spielen. Das zeigt die starke Leistung, die disziplinierte Leistung von Bergamo. Passquote beide bei 84%, die schlechteste des VfB in diesen vier Champions League Spielen. Pässe gesamt 543-458, die meisten unter allen vier Champions League Gegnern des VfB. Ballgewinne 39-52, das auch nur einer weniger bei den Schwaben als beim Sieg noch in Turin. Auch die meisten unter allen bisherigen VfB Gegnern. Laufleistung 121,1-119,3 Kilometer, die laufstärkste Partie der bisherigen VfB Champions League Saison. Der Aufwand war also definitiv da. Fouls 8-17, die wenigsten des VfB in diesen vier Partien und auch die meisten aller VfB-Gegner. Kommen wir noch zu Stories zum Spiel. Atalanta bleibt weiterhin ohne Gegentor in dieser Champions-League-Saison und vor kurzem noch angesprochen und schon gebrochen, muss man leider sagen. Die erste Niederlage des VfB in einem Heimspiel seit minimal über einem Jahr. Das erste Mal, dass der VfB und Sebastian Hoeneß in einem Heimspiel ohne eigenes Tor blieb. Zuletzt kein Treffer gab es beim 0:1 gegen Wolfsburg im März 2023 noch unter Labbadia und Jarsinho Malanga. Exakt 18 Jahre, 3 Monate und 27 Tage alt und damit der zweitjüngste Debütant des VfB in der Königsklasse. Dann bleibt der VfB bei 4 Punkten zur Halbzeit der Ligaphase der Champions League stehen, aber beim Blick aufs Restprogramm noch mit allen Chancen auf ein Weiterkommen, beispielsweise über die Playoffs.
Dankeschön, Felix. Bevor es zu den Lerneffekten geht, hätte ich gerne noch ein, zwei Sätze über einen Herrn verloren, dessen vollen Namen ich jetzt gleich vorlesen werde. Vorlesen, nämlich, kann mir noch nicht merken.
Wir hören ganz gespannt.
Jarsinho Ataide Adriano do Nascimento Malanga. So. Kurz vorm Jar, ja, also rufen ihn alle, der kam am Abend zu seinem Champions League Debüt und zu seinem Profi Debüt. Bei den Profis Pflichtspieldebüt habe ich geschaut, ist er auf Position 18, der jüngsten Spieler, mit 18 Jahren, drei Monaten, 27 Tagen, so. Und bei der Champions League ist er auf Position 2 mit diesem Debüt gestern, was das Alter angeht. Also der zweitjüngste jemals von dem VfB in der Champions League eingesetzte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Darf man behaupten, denn Jar ist schon ein paar Tage da, kam vom Waldhof Mannheim, 22, also ein bisschen mehr als 2 Jahre ist er da. Spielt seine dritte Saison aktuell im eigenen Nachwuchs, in der U21 ist er Stammspieler und deswegen darf er als Local Player gewertet werden. Richtig, David? Du guckst schon so skeptisch.
Nein, es ist komplett richtig. Du hast das Alter angesprochen. Das ist interessant. Der ist 18. Der dürfte A-Jugend spielen. Locker noch. Und ist aber sowas von gesetzt in der U21 dritte Liga. Das sind Profibedingungen. Da hat er, glaub, 2 Tore und 3 vorbereitet oder andersrum.
Ja, doch,
also
stimmt.
Ist er wirklich ein Faktor. Und hat sich das verdient?
Ja. Wenn das Ding reinfährt, dann steht es 1-1. Ja, der kommt rein, er arbeitet sich den Schuss quasi selbst durch den Pass, den er rausspielt, läuft nach, läuft einen schönen Bogen, kriegt ihn hingelegt, glaube ich, Wagnermann war es, der ihm den Dinger hinstoppt. Und wenn der reinfährt, dann steht es 1-1, 10 Minuten vor Schluss. Und dann sprechen wir heute vielleicht über völlig andere Dinge, wie wir es gerade tun. Ne?
Total, wollte ich gerade sagen. Das ist ein guter Auftritt gewesen, erfrischend gewesen. Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen überrascht angeschaut, als er dann plötzlich wirklich eingewechselt wurde auf der Tribüne. Aber Das war gut.
Ja, es ist ja immer, also er hatte 10 Minuten Einsatzzeit, das ist nicht viel. Und dann stehst du ja ein bisschen vor der Frage, versuche ich keinen Fehler zu machen? Oder riskiere ich was, traue ich was, traue ich mich was? Ja. Und genau das hat er gemacht, sich den Ball im Mittelfeld geholt, nach außen verteilt, ist nachgesprintet. Und das ist, glaube ich, das, was du brauchst in der kurzen Einsatzzeit, dann auch den Mut zu zocken, Fehler zu machen, dich was zu trauen.
Muss ich übrigens ganz kurz sagen, sein Schuss, wenn der nicht leicht abgefälscht wird, dann geht der vermutlich rein. Aber weil hier, Rade Obradovic. Was machst du, Brate? Ja. Er und sein Team haben, glaube ich, so das mit Eckballabstoß haben sie nicht so ganz
im Griff. Das Grundprinzip, was da zu greifen, was zu greifen
muss. Da gab es 2, 3 Fehlentscheidungen. Es hätte nach dem Schuss eine Ecke geben müssen, die es nicht gab für den VfB.
5 Minuten davor hat der VfB eine Ecke bekommen, die alles andere als das war. Ja, da hat Demirovic war es, glaube ich, den Ball einfach über die Auslinie gestupselt und da waren noch 2 Atalanta-Spieler dabei und irgendwie kam das durch, dass der VfB da Eckball für bekommt.
Ist, glaube ich, auch einmal vom Linienrichter korrigiert worden mit Ecke, Abstoß, der 50 Meter wegstand.
Stimmt. Naja, kann passieren. Ist auch nicht so wild, ist schlussendlich nicht ins Gewicht gefallen. Dafür ist umso mehr aufgefallen, dass der VfB da einen hat, der vielleicht nicht das letzte Spiel in diesem Profikader gemacht hat. Und das bringt mich zu 2 Fragen. So, Männer, jetzt könnt ihr eure Expertise beweisen. A, wer ist der bisher jüngste VfB-Debütant, der jemals in der Champions League gespielt hat? B. Wer ist der andere VfB-Debütant aus der eigenen Jugend, der in der diesjährigen Champions League-Saison sein Champions League-Debüt für den VfB gegeben hat?
Jetzt könnte ich ja kurz deinen Artikel aufmachen und nachgucken.
Richtig. Wenn ihr, der ist schon auf den Seiten. Wenn ihr fleißig bei uns unsere News und Artikel lest und alles mein VfB-Abo habt, dann habt ihr ihn schon gelesen, wisst ihr die Antworten. Aber die 2 hier, die haben den nicht gelesen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Also ich weiß aber nicht, wie jung er damals war, dass Mario Gomez sehr früh in der Champions League debütierte. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob das bei den Chelsea war damals im Achtelfinale oder offenbar deinen Daten zufolge im Heimspiel gegen die Rangers schon davor in der Vorrunde. Ja. Aber ich weiß nicht, wie jung er da zu dem Zeitpunkt war.
Er war fast 4 Monate älter als Malanga.
Okay. Wer war die 1 dann?
Manuel Fischer.
Ach klar, Barcelona.
Barcelona. Ah. Ja. Mit damals, ich habe das Foto rausgekramt, das Datenbank mit der Frisur, wie man sie heute die jungen Leute wieder tragen, ja. Oben ein bisschen aufgestellt, hinten schön lang, ja. Damit kann man auch heute noch in der Diskothek punkten, habe ich mir sagen lassen.
Ausgezeichnet. Und so, wer ist der andere Spieler?
Der andere Spieler ist noch gar nicht so lange her und wir waren alle 3, glaube ich, bei dem Spiel zugegen sogar.
Dann muss es ja in dieser Saison?
Ja, habe ich ja gesagt. Hat einen gewissen, beinahe Ballon d'Or-Träger in die Tasche gesteckt, als er reinkam.
Hilf uns.
Henry Chase, Real Madrid.
Ach, schau an.
Mhm.
Tatsächlich. Wir dürfen wirklich nicht, das muss man sich immer vor Augen führen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass hier Philipp Meise sein Pappquiz aufmacht. Wir dürfen echt nicht vergessen, wie jung diese Spieler sind, die da beim VfB teilweise auf dem Platz stehen und die in der Königsklasse spielen. Wie David gesagt hat, die teilweise noch A-Jugend spielen könnten oder beim VfB 2 und die spielen einfach Königsklasse. Das wird einem, weil du denkst mittlerweile, Henry Chase, ne, ist fast schon ein alter Hase in diesem schnelllebigen Geschäft, aber auch der ist einfach noch wahnsinnig jung.
Ja, er ist wahnsinnig jung, er ist 20 Jahre und ein paar Tage alt, ist damit auch in den Top 10 und reiht sich ein in eine illustre Liste, wo Namen draufstehen. Ihr habt schon 2 gehört, Fischer, Gomez. Da stehen aber auch Namen drauf wie Gebhardt, Schieber, Rudi, Tasci, Khedira, Beck, Lahm und so weiter. Also das ist wirklich die allererste Sahne, die man da nennen kann, was den VfB-Nachwuchs angeht. Und lustig auch natürlich, dass das Ganze ja in diese Phasen fällt, die wir alle so gern kennen aus der Vereinshistorie. Die ersten Namen waren diese Phase Junge Wilde, Magath-Zeit und so weiter. Ja, dann kommen die 2.0, die 2.7er. Ja, und dann so hinten raus die Kollegen, die letzten Spiele noch mitgemacht haben, ja, 2 ist auch ganz witzig. Es gibt ein Doppeldebüt und ein Dreifachdebüt sogar, ja. Also Gomez, Tasci und Khedira haben im gleichen Spiel debütiert. So zumindest das, was ich in den Datenbank gefunden habe, nämlich gegen Glasgow Rangers damals am 19. September 2003. Ach, nee.
Ach, war das die 2. Rangers?
Ja, es war die 2. Oder ich habe oder in der Datenbank war irgendwas falsch. Ich muss da muss ich noch ja, mal gucken. Muss es, weil Tusky und Gomez Khedira passt eigentlich.
Das muss
nicht
ja
zusammen.
Dann genau. Richtig? Das ja, muss ja die das eine ist die Meistergeneration und das ja. war ein bisschen früher.
Anyway, und dann dieses Timișoara-Spiel, da waren Skepard und Schieber, die im Hinspiel debütiert haben, im Rückspiel 7 Tage später war Sebastian Rudi. Also da schon interessante Zeitzeugen, die man da oder Zeitzeugnisse, die man da ausgraben kann.
Timișoara unvergessen, Bronzereise, 29 Euro, danke VfB, das war ein großer Ausflug ja, für mich.
4 Tage im Bus.
Ja.
Hast du da gelebt? Hä?
Und ein bisschen im Freibad und ein bisschen im Stadion. Das war wild. Da war ich noch jung, da konnte ich sowas noch aushalten. Heute geht sowas nicht mehr mit dem Rücken.
Gut, also wir lernen 2 Dinge. A, ich gucke mir diese Villagali nochmal an und korrigiere die im Zweifel. Und B, Malanga hat ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Kommen wir zu C, was kann denn der VfB mitnehmen aus diesem Spiel?
Ich finde viel von dem, was Sebastian Hoeneß vorher gesagt hat. Das ist ein Stück weit Anschauungsunterricht gewesen. Das ist was, wo man vieles von dem lernen kann, was, glaube ich, auch Sebastian Hoeneß noch gerne hätte, wenn es um Optimierung geht. Abgezocktheit, Spielsystem, Geschlossenheit, Geschwindigkeit, Konzentration. Weil auch das finde ich bei Atalanta bemerkenswert. Da hast du nicht den Eindruck, dass die mal kurz mit den Gedanken woanders sind, sondern die sind online von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und abhaken, Punkte sind keine bei rumgekommen, aber du hast einfach gesehen, was das ganz oberste Regal in Europa zu leisten imstande ist. Da ist der VfB noch nicht. Der VfB ist jetzt gerade im gehobenen Regal vielleicht. Und das ist es. Die Lerninhalte daraus ziehen und weitermachen, vor allem auch mit Blick auf die nächsten Spiele.
Sehe ich ähnlich. Für mich sind es im Wesentlichen 2 Dinge. Das eine ist, du musst lernen, auf dem Niveau mit wenig Zeit und wenig Platz klarzukommen. Und das Kombinationsspiel, was den VfB ja auszeichnet seit 1,5 Jahren, seit Sebastian Hoeneß da ist, das eben auch durchzukriegen, wenn du ständig unter Stress, unter Druck bist, das ist einfach die nächste Stufe. Und das Zweite ist, du musst im Spiel auch mal mit 1-2 Chancen klarkommen. Und die dann auch machen. So ein Durchbruch wie Führich in der 2. Hälfte über links, wo er dann durch ist, das sollte dann einfach, du kriegst gegen Bergamo keine 5 von der Größenordnung, das sollte dann im besten Fall ein Tor sein, das sind so die beiden Dinge.
Das ist übrigens was sich bisher durch die Champions-League-Saison zieht vom VfB, ne? Wenn man an Madrid denkt, in Turin war es ja auch gefühlt die 38. Chance, die dann in 90+2 reingegangen ist, auch da hätte der VfB durchaus vorher schon treffen können. Bisher wurde es noch nicht so sehr bestraft, jetzt eben schon.
Das ist der 3. Punkt, den ich anführen möchte. Ansonsten kann ich also nur unterstreichen, was ihr sagt, ist die Fehlerquote. Jeder noch so kleine Fehler wird bestraft. Der Fehler 1, den Ball, den Mioda spielt, den darfst du so nicht spielen, nicht auf diesem Niveau. Zumindest nicht, wenn du einen anspielst, der nicht in der Lage ist, ihn zu verarbeiten. Maxi Mittelstädt war das in dieser Situation nicht, zumindest nicht ideal. Das hat schon gereicht, um das Tor für Atalanta zu begünstigen. Und die 2. Nummer, Toni Rowe, der macht ein Riesenspiel.
War auf dem Weg zum Man of the Match.
Macht ein Riesenspiel, ja, das muss man einfach machen, das darf man auch so sagen, ja. Und dieser Klops, der macht aus einer 2+ oder vielleicht sogar 1,5 eine 2,5 in unserem Notentool. Und das, ja, solche Dinger dürfen dir nicht passieren, ja. Und den Strich drunter ziehe, wenn ich es auf einen Nenner bringen möchte, europäische Spitzenklasse, die hast du da am Abend gesehen, da möchte der VfB hin, da kann er vielleicht auch irgendwann hinkommen. Auf dem Weg dahin sollte er sich dieses Spiel am besten noch ein paar Mal angucken und in den Videoschulungen, die es da wöchentlich mehrfach gibt da unten, immer wieder mal zeigen, was geboten werden muss, wenn man dahin will. Noch ist man nicht da.
Kommen wir zum Schluss dieses Atalanta-Blocks noch zu dem Guilty Pleasure von David Scheu und mir. Kalkulation, Rechnereien, da reibt er schon die Hände. Nach der Niederlage, nach dem 4. Spieltag in der Champions League ist der VfB unter den Strich gerutscht. Das wird nicht reichen, um weiterzukommen, was der VfB momentan hat, aber das war uns allen vorher klar. Wie sieht's denn aus in der Champions League-Tabelle?
Nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick scheint, gar nicht. Also gerade ist der VfB auf Platz 27, das würde nicht reichen. Die besten 24 kommen in die K.O.-Runde, das heißt, Stand jetzt ist der VfB ausgeschieden. Es gibt auch kein Runterrücken in die Euroleague, es wäre einfach Schluss, wenn es so bleibt. Was du aber halt sehen musst, ist, durch den neuen Modus hast du ja 8 verschiedene Gegner und die Reihenfolge ist komplett unterschiedlich und wild. Und beim VfB ist es jetzt eben so gewesen, dass die schon 3 dicke Brocken am Anfang hatten mit Real, Juve und Bergamo. Das sind 3 von 4 Gegnern aus den ersten beiden Lostöpfen. Und wenn du jetzt auf den weiteren Spielplan guckst mit, also ist das erste Spiel in Belgrad auswärts, dann hast du Bern daheim und dann in Bratislava. Die haben bisher jedes Spiel verloren in der Champions League, alle drei Mannschaften. Will nichts heißen, aber auf dem Papier zumindest Gegner, gegen die man was holen kann. Und wenn du da punktest, kannst du relativ gut auf die 10 kommen, die 10 Punkte, die nötig sind, um weiterzukommen. 2 Siege de facto.
Die nächsten drei Gegner, du hast es gerade angesprochen, Belgrad, Bern, Bratislava, die kommen alle aus dem dritten und vierten Topf, sind bei 0 Punkten und haben auch das schlechteste Torverhältnis. Das heißt, das sind wirklich in der Champions League-Tabelle die drei schlechtesten Mannschaften momentan. Muss nicht zu viel heißen, aber ich kann euch sagen, ich habe beispielsweise am Dienstagabend Slovan Bratislava gegen Dinamo Zagreb geschaut. Die haben 1-4 verloren und ich habe, Philipp, ich habe dir gesagt, entweder ist Slovan Bratislava wirklich qualitativ schlechter als viele andere Mannschaften in der Champions League, oder Nenad Bjelica hat Dinamo Zagreb binnen Wochen zu einem Titelanwärter in der Champions League gemacht.
Er schafft es einfach immer wieder, Leute. Ja? 313 Folgen Podcast und ich würde wetten, keine 10 sind gelaufen, wo keine Dinamo Zagreb Referenz.
Ja, ich erwähne auch gerne nochmal, dass 2-9 Niederlagen zu Beginn nicht zu viel heißen müssen. Schöne Grüße nach München, die stehen nämlich vor Ihnen in der Tabelle. Nein, aber wirklich, ich habe das Spiel 90 Minuten geschaut und das war jetzt keine Macht Demonstration, es war am Ende ein deutlicher Sieg, aber ja. Du hast bei Slovan Bratislava, und ich habe die jetzt wirklich über 90 Minuten auch gesehen, das ist ein Gegner, den musst du packen. Der kommt dann aber erst im Januar. Zuvor haben wir dann in diesem nächsten Block bis Weihnachten sind Belgrad und Bern, erst Belgrad auswärts, wo du auch aufpassen musst, Stichwort Hexenkessel und so weiter, und Bern zu Hause. Bern hat jetzt gegen Schachter Donetsk 2-1 verloren, da habe ich auch die Highlights gesehen, die lagen 1-0 in Führung, haben sich das ein bisschen wegnehmen lassen, haben mal kurz vor Schluss gegen Inter 0-1 verloren, also ja. Null Punkte, aber die Leistung waren vielleicht nicht ganz so schlecht.
Belgrad hat hier mit Silas bei Barcelona zwischenzeitlich auf ein 1-1 gestellt gehabt, also ich glaube, ich habe es in der Vorwoche schon mal gesagt, unterschätzt mir diese 3B nicht, klar sind die aktuell mit 0 Punkten da hinten drin und haben zumindest in den ersten beiden Spieltagen den Eindruck erweckt, hier und da, als wären sie echt Fallops. Ja? Aber wenn du mit dieser Einstellung da hingehst, dann wirst du ganz schnell merken, dass die Kirschen ein bisschen höher hängen. Ja? Und das musst du natürlich auf dem Schirm haben, musst dein Top-Level anbieten. Dann dürfte sich das machen lassen. Aber wenn du das halt nicht zu leisten imstande bist, dann kriegst du auch da Probleme. Und schon zuallererst in Belgrad, weil da das wird kein Zuckerschlecken. Atmosphärisch gesehen jetzt auch mal in allererster Linie.
Absolut, es sind anspruchsvolle Spiele, aber du kannst dem VfB absolut zutrauen da.
Richtig.
Und wenn du 2 Siege holst, dann sieht's nicht schlecht aus. Ich könnte Christian noch zu Zagreb einen reindrücken.
Bitte, nein, bitte, doch, komm, David, komm.
Also das Restprogramm ist relativ happig.
Ja.
Mit AC Mailand, Arsenal, haben sie noch Dortmund. Also das ist
aber,
so
ein, Achtung, ja. Da kann ich Philipp Meisel einen reindrücken. Sie haben noch Celtic daheim.
Da guck an.
Zagreb, so ein Gegenbeispiel zum VfB. Die ja. haben jetzt zum Beispiel die eher einfachen Spiele am Anfang gehabt und
korrekt.
Kriegen jetzt noch schwierige.
Jetzt, wo du mir das mich vielleicht auch was gebracht. So ein kurzer Wochenendausflug oder Wochenmittenausflug nach Zagreb.
Ich zeig dir die Stadt.
Das könnte schon machbar sein eigentlich.
Und was ich auch noch interessant finde, David, auch mit Blick auf die Tabelle in der Champions League, also wenn man sich die mal komplett mal überfliegt, ist es halt auch ein bisschen kompliziert dahingehend, dass es wirklich viele auch Überraschungsmannschaften gibt. Also jetzt Dynamo 7 Punkte, aber beispielsweise auch, habe ich gesehen, Brügge hat schon 6 Punkte, die haben jetzt gegen Aston Villa gewonnen. Sogar Salzburg hat jetzt gewonnen bei Feyenoord. Also auch diese vermeintlich kleineren Mannschaften aus kleineren Ländern, die punkten auch, weil die sich natürlich auch gegenseitig aufeinandertreffen. Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, mit Unentschieden wird der VfB jetzt nicht weiterkommen. Da müssen schon Dreier her dann. Aber auch völlig richtig, wie ihr das einordnet. Die Gegner darf man auf keinen Fall unterschätzen. Wir reden von der Königsklasse, aber der VfB hat die Qualität, gegen diese Mannschaften dreifach zu punkten. Da bin ich voll überzeugt.
Ja.
Wir sind wir nicht die Reisegruppe Serbien hier versammelt gerade?
So ist es.
Ja, also, dann müssen wir natürlich auch gucken, dass wir das mitbringen. Ja, ist ja auch klar.
Definitiv. Wir bringen euch jetzt einen Werbeblock und sind gleich wieder da. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Herzliche Glückwünsche nach einem überzeugenden Auftritt hier gegen die Mannschaft von Atalanta Bergamo, die bisher ungeschlagen war in der Youth League, hier so auch so angereist ist als Spitzenteam. Würde man zu weit gehen, wenn man von dem Statement ihrer Mannschaft spricht?
Ich glaube, das können wir jetzt nach dem Spiel schon sagen, vor allem nach der ersten Halbzeit. Also wenn einer kommt und alle drei Spiele gewonnen hat und du spielst die erste Halbzeit an die Wand und das haben wir gemacht, dann darf man sich auch darüber freuen und darf auch das als Statement bezeichnen, weil es war eine Top-Leistung.
Diese Leistung, die Ihre Mannschaft gezeigt hat, hat sie sich angekündigt? Hat man die gespürt in der Kabine vorher, dass das da so eine erste Halbzeit bei rauskommt?
Da würde ich jetzt zu viel reininterpretieren, glaube ich. Was mich daran freut, ist, dass es das erste Youth League-Spiel war, wo wir mit dem Anpfiff geschafft haben, unser Spiel zu spielen und nicht wackelige Füße hatten, unsicher waren, Respekt vom Gegner. Sondern es stand mit dem Anpfiff der VfB auf dem Platz und der hat einfach unabhängig vom Gegner sein Spiel gespielt. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten freut.
Falls ihr euch jetzt alle wundert, wie der Meißel sieht's denn Willig, was ist denn da los? Ja, das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass mir von diverser Stelle, ich will nicht weiter drauf eingehen, angeraten wurde, vielleicht hier und da noch mal zu versuchen, ein wenig seriöser rüberzukommen. Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Ich glaube, es bleibt das einzige Mal. Selbst Nico hat gestern Abend, während wir da gesprochen haben im Gazi-Stadion, nach dem
er hat dich ein bisschen schief angeschaut.
Angeguckt. Was ist denn mit dem los?
Was machen Sie gerade, Herr Meisel?
Was machen Sie? Wer sind Sie? Was haben Sie mit Herrn Meisel gemacht? Ist das ja irrelevant eigentlich. Ja. Irrelevant dagegen war das, was sich davor in den 90 Minuten in diesen Nebelschwaden von Degerloch abgespielt hat. Ich glaube, noch 15 Minuten länger und das Spiel wäre abgebrochen worden, weil du einfach nicht mehr von Tor zu Tor gesehen hättest. So neblig wurde es da plötzlich da oben. David, du warst auch da, kannst das bestätigen. Ne?
Es ist wirklich neblig geworden. Ich glaube, du musst von Mittellinie zu Tor sehen. Das ist, glaube ich, so das Abbruchkriterium. Aber es ist schon eng geworden.
Freunde von mir ist, egal, zu weit führen. Jedenfalls, die VfB U19 hat eine Wahnsinnsleistung hingelegt. Ja, die ersten 45, das war Benchmark. Das hat auch Atalanta völlig aus dem Konzept gebracht. Ich habe danach im Off auch nochmal mit Nico gesprochen, aber auch im Stadion abends auch mit Stefan Hildebrand, dem NLZ-Boss. Und ich habe beiden im Endeffekt dieselbe Frage gestellt. Sag mal, was ist, glaubst du, die waren naiv, haben euch unterschätzt oder warum haben die dieses Spiel so weggeschmissen, wie sie es weggeschmissen haben mit den zwei frühen Gegentoren und der roten Karte? Die Antwort bei beiden, die haben im Sommer gegeneinander gespielt und zwar bei dem Turnier in Oberndorf, wo Nico Willig so gerne teilnimmt. Das ist ein hochklassig besetztes U19-Turnier hier in Süddeutschland und haben dort dem VfB nicht wirklich eine Chance gelassen, Luft zum Atmen gelassen, ähnlich gespielt wie gestern Abend Gasperini mit seiner ersten Mannschaft und sich klar durchgesetzt und glaube, danach haben sie nie wieder die Mannschaft von Nico Willig angeschaut und so sind sie aufgetreten, weil da, was sie da gestern Abend erwartet hat, hat sie offensichtlich überrascht.
Also die Auszüge, die ihr gerade zu Beginn gehört habt, die könnt ihr auch bei uns auf unserem YouTube-Kanal nachschauen, da könnt ihr wirklich sehen, wie entgeistert Nico Willig Philipp Meisel anschaut, als der ihn sieht. Das ist durchaus interessant gewesen. 4:1 gewinnt die U19 des VfB gegen Atalanta, gegen die Mannschaft, die bis dahin zu den allerbesten gehörte in der Königsklasse. Und was ich bemerkenswert fand, 3:0 stand es zur Pause,
ja.
aber bei Atalanta, da sind schon nach 20, 25 Minuten die Sicherung durchgebrannt.
Ja.
Also da gab es Fouls, da gab es einen Elfmeter, die rote Karte gegen den Torwart.
Dann haben sie ständig versucht, den VfB, Karten für den VfB zu ziehen.
Schrecklich.
Ja. Also die rote Karte vom Atalanta-Keeper, die hatte schon Paulo Guerrero-Vibes, damals gegen Sven Ulreich. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert.
Das
war
Eckfahne.
Ja, das war schon, also wow. und die waren einfach komplett entnervt. Und da siehst du natürlich auch, da spielen zwei junge Teams gegeneinander, da ist noch viel Adrenalin, da ist viel Emotion dabei. Das ist ja genau das, was du eigentlich als Gegner willst. Und das hat die Truppe von Nico Willig geschafft, den Gegner einfach so zu entnerven, dass die keinen Bock mehr hatten.
Und auch da war der Schlüssel in der Mitte. Ja. Und auch da war der Schlüssel bei einem Spieler, den man so nicht sehr auf dem Schirm hat. Bei den Profis war es Ederson für Atalanta. Bei der U19 vom VfB war es Julian Lührs für die U19, ja, für die Stuttgarter. Der ist lustigerweise, soweit ich weiß, Nachbar, sogar fast Direktor von unserem Felix, der heute nicht da ist. Aber vor allem ein Spieler, der eher Fußball arbeitet, denn alles andere. Ja, der ist auch, der sieht nicht mal aus wie ein Fußballer, ehrlich gesagt. Ja, der ist so in dieser Mannschaft von Nico Willig so ein bisschen was wie Dieter Eils 96 für den Europameister war. So ein Typ, wo du denkst, so, hey, was, das passt irgendwie nicht zusammen, aber wenn er an sein Top-Level kommt, das hat er gestern gespielt, kann er einfach ganz, ganz, ganz entscheidend sein, weil er den Berger Masken den Zahn gezogen hat und weil er für Lauri Penner und Efe Korkut quasi den Absauger gegeben hat, ihnen diese Räume gegeben hat und die Freiheit, mal richtig aufzuziehen. Und die beiden haben das Spiel gemacht, vor allem in den ersten 60 Minuten, haben dadurch Atalanta ja den Zahn gezogen und entnervt.
Also weißt du, woran ich denken musste während des Spiels, als ich mir den Stream angeschaut habe aus der Youth League? An den Junior Cup.
So ein bisschen, ja.
Jetzt fragst du mich, ja. Hä, ne? Aber auch gerade so Elliot Bujupi, der sich den Elfmeter nimmt, eiskalt versenkt. Er war ja auch Torschütze im Finale, das gewonnen wurde beim Junior Cup.
Ja.
Diese Mannschaft hat so ein Gewinnergehen sich angeeignet und dieses Pokalgehen, dieses K.O.-Spiel-Feeling, das hast du immer, auch wenn das nur ein Gruppenspiel war in der Königsklasse, aber man hat den Eindruck, Nico Willig stellt die Jungs so drauf ein, als wäre das irgendwie alles ein Finale, was sie da spielen. Und das siehst du einfach, das sprüht richtig raus aus den Jungs auf dem Platz.
Und du darfst es auf gar keinen Fall mit dieser sehr langen Überzahl erklären, die der VfB da hatte, weil als die rote Karte kam, da stand schon 2-0. Und gerade die ersten 15 Minuten, also ich sehe sie ja nicht so oft wie du, Philipp, zum Beispiel, aber die ersten 15 Minuten waren schon stark und beeindruckend. Extrem hohes Pressing, extrem giftig und gallig im Gegenpressing und dann noch wirklich gut durchkombiniert, auch wenn wenig Platz war. Also das war gerade in der Anfangsphase echt, echt gut anzugucken.
Jetzt gibt's eine verdiente Pause, ne? Zumindest für einige aus dem Kader, denn es ist auch bei der U19 Länderspielpause.
Mit 9 Punkten in der Youth League kann man das auch mal machen. Da geht's auch weiter in Belgrad dann.
Genau, weiterkommen ist aber jetzt auch schon garantiert. Das wird dann erst im nächsten Jahr sein, im Februar. Bis dahin folgen noch 2 Youth League Spiele, nämlich die gegen Belgrad in Belgrad und gegen Bern in Stuttgart. Das heißt also, wer die Jungs nochmal live sehen will, der hat zumindest im Gazi-Stadion eine gute Gelegenheit dazu, denn die Preise waren sehr erschwinglich gestern. Ich glaube, ein 5er Stehplatz Erwachsene.
Und Sitzplatz 10.
Und Sitzplatz 10er, das kann man schon so machen. 1752 zahlende Zuschauer haben den Weg gefunden auf die Waldau an diesem Nachmittag, Frühnachmittag, 15 Uhr. Alles in allem runde Geschichte. Und gerade wenn man sich vielleicht selbst auch so ein bisschen im Amateurfußball engagiert, Trainer ist oder Betreuer, geht da hin, nimm deine Jungs mit, wenn es sich von der Schule oder so irgendwie anbietet, da kannst du einfach richtig was sehen und bestaunen und siehst eben im Idealfall die Jungs von morgen. Ich meine, zum Beispiel gestern war es schon ein A-Nationalspieler, des Kosovo zwar nur, aber Elliot Bujupi ist A-Nationalspieler, ja, und das wird, glaube ich, nicht der einzige Name sein, der später mal irgendwo auftaucht. Auch auf italienischer Seite waren 3-4 Jungs dabei, denen ich durchaus zutraue, durchzukommen im Profibereich.
Ich glaube, auch dieses Nur können wir sogar streichen, weil diese kosovarische Nationalmannschaft, die hat da ein paar Spieler, die durchaus kommen können. Bin mal gespannt, wie die sich jetzt schlagen. Auch mit Blick auf die WM-Quali wird natürlich schwer. Aber wenn du in so einem Alter, in so einem frühen Stadium deiner Karriere den Sprung zum A-Nationalspieler schaffst, das ist schon ein Zeichen.
Richtig.
Philipp hat es gesagt, für die U19 steht Päuschen an, Länderspiele sind da. Das kommende Wochenende, das können wir euch noch mitgeben, was da ansteht, NLZ und frauentechnisch. Am Samstag 13 Uhr trifft die U17 zu Hause auf den 1. FC Saarbrücken. Am Sonntag um 14 Uhr empfangen die Frauen den SC Sand 2. Und erst am Sonntagabend um 19.30 Uhr geht es für den VfB 2 in der dritten Liga. Ganz, ganz wichtiges Spiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching nach dem 0-2 bei Viktoria Köln und dem Rutschen unter den Strich in die Abstiegszone. Elementare Begegnung für das Drittligateam gegen Unterhaching am Sonntagabend.
Die Stelle möchte ich kurz noch nutzen, um vor dem nächsten Werbejingle, das du gleich hören wirst oder das ihr gleich hören werdet, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu betreiben. Diese Spiele, die gibt es natürlich auch bei uns nachzulesen.
Alle drei zusammen.
Und zwar in entweder Kurzzusammenfassung oder etwas länger, manchmal mit Bilderstrecken, manchmal ohne. Manchmal stehen die Sachen hinter der Bezahlschranke, manchmal vor ihr. Wir haben zum Beispiel am Wochenende bei diesen Spielen, zumindest bei den Frauen, jemanden im Einsatz. Gregor Preis wird am Start sein. Am Abend sind der Dirk-Preis und ich im Stadion unterwegs, dazu noch zwei Leute in der Redaktion, die uns oder mit uns zuarbeiten. Das alles gebündelt, diese ganzen Inhalte, ob hinter der Bezahlschranke oder nicht, es gibt keine mehr für euch, wenn ihr das MeinVfB-Abo euch holt. Das kostet gerade 18,93 für 6 Monate. Ein absoluter Kampfpreis im Endeffekt für das, was wir so anbieten, ja, und hat den kleinen Beifang-Benefit noch. Wenn ihr euch anmeldet, dann seid ihr in einem Pool und aus diesem Pool gibt's regelmäßig Gewinner. Die werden nämlich gezogen und dann von uns mit Karten versorgt. Für VIP-Plätzchen mal, für ganz normale Plätzchen mal, aber es gibt regelmäßig Karten zu gewinnen, wenn ihr eben euch dieses Abo holt. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, den ihr braucht. Und 18,93, ich meine, kann man schon mal machen für 6 Monate.
Kann man sich vor allem auch merken, den Preis.
Ach, richtig.
Ja. Zwinker-Smiley, gut. Ja. Nach dem Werbeblock ist vor dem Werbeblock. Deswegen hören wir jetzt einfach noch einen, weil ich kurz pinkeln muss. Und dann VfB gegen Eintracht Frankfurt. Bis gleich.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Sonntag 17.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart die SG Eintracht Frankfurt im letzten Spiel vor der Länderspielpause, die dann auch für die Profis ansteht. Und wenn ich so drüber nachdenke, Lautern, Atalanta, jetzt Frankfurt, der VfB empfängt da schon ordentlichen Gästesupport in diesen Wochen, ne, in Bad Cannstatt.
Ja, zumal die Frankfurter ja schon haben da waren.
Hätten gleich da bleiben können.
Da waren einige im Auswärtsblock sicherlich zu finden, vielleicht nicht leicht zu identifizieren. Ich glaube zumindest nicht, dass die 4 oder 5, die da in gelben Warnwesten nebeneinander standen im Auswärtsblock aus Frankfurt waren. Weiß es natürlich aber auch nicht.
Ich habe kurzzeitig gedacht, das wären die Drillinge aus Wolfsburg, die sich verlaufen hätten da. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt im Stadion, aber großartig.
Ja, jedenfalls die Fanfreundschaft Atalanta, Frankfurt ist ja bekannt. Jedenfalls, jetzt kommen sie nochmal und zwar mit voller Kapelle. Da ist davon auszugehen, dass die Eintracht das Gästekontingent voll abruft. Ist eigentlich meistens so, wenn die hier rumkommen. Ist genauso, wenn wir da hochfahren auch. Frankfurt gegen Stuttgart. Ich weiß nicht, wie oft wir in diesem Podcast hier, den wir seit ein paar Tagen 50 auch schon machen, drüber gesprochen haben. Für mich bleibt es das Highlight-Spiel einer Saison. Diese beiden Duelle auswärts und zu Hause gegen Eintracht noch vor Bayern, noch vor Dortmund, noch vor allem, was da sonst so ist. Solange der KSC nicht erstklassig ist, ist das Spiel, das es für mich zu gewinnen gilt, und zwar hin und rück. Ja, im Idealfall steht man auch im Endklassement vor den Frankfurtern. Ist eine gelebte Rivalität, für mich zumindest, und auch für viele, die ich kenne, die aber auch irgendwo einen sehr, ja, sehr freundschaftlichen Charakter hat, weil ich mag die Hessen, ich mag dieses Land, das Idiom, die Leute, die sind gut drauf.
Du magst Appleboy?
Appleboy. Der Club ist auch für mein Dafürhalten echt allererste Sahne. Ich freue mich einfach immer riesig auf diese Spiele. Und jetzt, am Sonntag, hast du halt auch eine sportliche Ausgangssituation, die du, glaube ich, so in der Art und Weise in den letzten 1,5 Jahren nicht hattest. Eintracht ist richtig top drauf, der VfB ist gut drauf, der Eintracht hat 2, 3 Spieler drin, über die wir heute auch noch sprechen werden oder jetzt auch noch sprechen werden, die diese ganze Mannschaft so für mich gefühlt auf ein anderes Level heben, ja, und wird eine richtig heftige Aufgabe auch, so rein sportlich gesehen für Hoeneß und seine Jungs.
Und Eintracht Frankfurt hat 4 Punkte mehr auf dem Konto als der VfB. Ist für mich sogar neben dem SC Freiburg sowas wie die Überraschungsmannschaft bisher in der Saison. Nicht nur, weil sie die Ergebnisse holen, sondern David auch, weil sie echt guten Fußball spielen. Also das Eintracht-Frankfurt-Spiele machen wieder Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach der ersten Saison Dino Topmöller nicht damit gerechnet.
Du sprichst es, genau. Frankfurt ist ein total interessanter Fall, weil die ihre Spielweise geändert haben, ohne den Trainer zu wechseln. Und das kommt nicht so oft vor. In der letzten Saison, ich habe im Freundeskreis 1, 2 Frankfurt-Fans, waren sie nicht wirklich zufrieden im Umfeld.
Eine ganz komische Stimmung immer, ja.
Viel Ballbesitz zwar, aber du hast nicht wirklich Durchschlagskraft gehabt, nicht viele Chancen. Und es war einfach nicht wie früher, als es hin und her ging unter Adi Hütter oder Glasner oder so. Und Das haben sie jetzt umgestellt. Sie akzeptieren auch mal nur 40% Ballbesitz zu haben, akzeptiert Topmüller dann auch und spielen brutal schnell in die Spitze und haben da echt, wir kommen ja nachher noch auf die Spieler, zwei Pfeile vorne drin, die brandgefährlich sind.
Ich glaube, der wichtigste Punkt, um den es geht, hat David gerade angesprochen. Sie haben ihre Spielweise geändert, ohne den Trainer zu tauschen. Ich kann mich noch erinnern, dass ein gewisser Herr Meisel in den Bonusfragen eines gewissen Tippspiels, das hier in diesen Podcastkreisen
eine Runde
macht,
ich einen auch.
Ersten Entlassungskandidaten Trainer eingetragen hat und der hieß bei mir
Dino Topmüller.
So,
ja. Ohne Witz, das war, habe ich auch nicht gepunktet.
Einfach war auch, weil diese Stimmung, die kam ja auch bei mir an Ende letzter Saison. Frankfurt, die haben alles gehasst, die haben jedes Wochenende, oh Gott, sind die schlecht und was schon überhaupt. Und alle haben gedacht, wenn der jetzt noch bei dem Material, das der ja hat, an Spielern, wenn der jetzt noch die ersten 2-3 Spiele verliert in dieser Saison, schlecht reinschaltet, dann ist der fällig, ja. Noch vor Matarazzo, noch vor Zeidler, noch vor was weiß ich wem. Und das Gegenteil ist eingetreten, ha. Ist jetzt schlecht für mich und mein Tippspielergebnis, aber ist für die Eintracht schön. Und wie gesagt, für alle Neutralen, die sich jedes Wochenende Frankfurt anschauen oder alle 2-3 Wochen nur, das ist richtig guter Fußball, den du da zu sehen bekommst.
Ja, und obwohl da die Stimmung so komisch war und obwohl du nicht wusstest, wo geht's weiter, die haben sich ja trotzdem für die Euroleague qualifiziert. Ne?
Ja.
Spielen am Donnerstagabend noch gegen Slavia Prag, bevor es dann nach Stuttgart geht.
Ja.
Das Ergebnis entnehmen sie wie immer der Tagespresse. Aber das ist das, was ich am bemerkenswertesten finde. Die haben Bock zu zocken wieder. Obwohl, und das finde ich, wir werden es gleich auch, glaube ich, von Felix hören, die Ballbesitzstatistik gar nicht so da ist. Und da gibt es natürlich ein Spiel, das unfassbar ins Auge sticht, wenn man die Frankfurt-Spiele die Saison beobachtet. Und damit meine ich nicht das 7-2 gegen den VfL Bochum, sondern ich meine das 3-3 gegen die Bayern.
Ja.
Wo sie wirklich, also ich sag's jetzt mal salopp, keine Verantwortung für dieses Fußballspiel übernommen haben, aber trotzdem dreimal getroffen haben, weil sie eiskalt die Räume gesehen haben, wenn sie da waren, als sie sich geboten haben.
War mehr oder minder die einzige Mannschaft bisher in der Saison, die Bayern defensive Aufgaben gestellt hat. Vor nicht lösbare Aufgaben. So, ja.
Zwei Vertikalpässe und ein, zwei Spieler sind plötzlich frei durch und sie haben eine Überzahlsituation. Und das ist die große Gefahr aus VfB-Sicht. Also das ist in dem Fall, ich glaube, es gibt Eintracht Frankfurt ist der Gradmesser für die Spielweise auch des VfB. Passiert dem VfB wieder das, wie er es schon mal vor ein paar Wochen hatte, dass er sich in seinem eigenen Ballbesitz suhlt und dann möglicherweise dekonzentriert ist und sich die Gegenstöße fängt? Oder schafft der VfB tatsächlich sogar ein bisschen so dieses Atalanta-Gesicht zu zeigen und kontrollierte Offensive zu machen, zu versuchen, das Spiel zu kontrollieren, in seine Hand zu nehmen, ohne aber Eintracht Frankfurt die Möglichkeit zu geben, etwas auszunutzen, das sich möglicherweise binnen Sekunden bietet.
Es ist ein realistisches Szenario, dass der VfB mehr vom Spiel haben wird, was aber erstmal noch gar nichts heißt. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass du höllisch aufpasst auf die Konterabsicherung. Dass du guckst, dass du schnell ins Gegenpressing kommst, im Idealfall die Bälle gar nicht erst verlierst. Wenn sie das hinkriegen, sehe ich gute Chancen, aber Achtung.
Achtung, Achtung, jetzt kommt auch Felix und liefert uns die Daten zu Eintracht Frankfurt, bitteschön.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Bei VfB gegen Frankfurt herrscht wieder Topspielalarm. Wir blicken auf die Saisondaten der Bundesliga im Vergleich. Ballbesitz 56-45%, Platz 3 gegen Platz 13 in der Bundesliga. Frankfurt also da mal nicht oben mit dabei. Passquote 86,6-84,3%, Tore 17-23, Platz 4 gegen Platz 2. Die drittbeste Ausbeute der Eintritt in der Historie nach den entsprechenden Spieltagen natürlich. Torschüsse 126-120, also Frankfurt mehr Tore bei weniger Torschüssen. Chancenbewertung basierend eben auf dem Vergleich zwischen Torschüsse und Tore. Platz 8 gegen Platz 2 in der Liga. Gegentore 16-14. An der Stelle der Blick, wie des Öfteren schon, auf die Spielphasen. Der VfB trifft weit in den ersten 15 Minuten am liebsten. Viermal. Frankfurt kassiert zwischen der 46. und 60. Minute am häufigsten. Da trifft der VfB allerdings selten. Frankfurt trifft sehr, sehr oft zwischen der 16. und 30. Minute. Achtmal schon. Interessant ist noch die 61. bis 75. Minute. Frankfurt trifft oft und der VfB kassiert hier auch am häufigsten. Beide Teams treffen öfter in der ersten Halbzeit und kassieren öfter in der zweiten Halbzeit. Weiter im Text. Laufdistanz, leichte Vorteile bei Frankfurt. Sprints quasi gleich auf, vor allem auf 9 bisherige Spiele aufsummiert. Gewonnene Zweikämpfe auch quasi gleich auf. Gewonnene Kopfballduelle, leichte Vorteile für die SGE. Karten 18-12. Fouls am Gegner wieder quasi gleich auf. Recht fair unterwegs bei den Mannschaften. Intensive Läufe auch sehr nah beieinander und auch bei den Sprints sehr nah beieinander. Tabellen. Platz 8 gegen Platz 3. Aktuell eine Bundesliga-Tabelle. 13 zu 17 Punkte, plus 1 zu plus 9 Torverhältnis. Der zweitbeste Saisonstart in den letzten 30 Jahren der SGE, besser nur 2012, 2013. Ewige Tabelle, Platz 4 gegen Platz 8 und Gesamtmarktwert Platz 5 gegen Platz 6. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams mit den bisher jüngsten Startelfen, 24,6 beim VfB zu 23,7 Jahre bei Eintracht Frankfurt. Zu den Ex-Spielern, Ex-Frankfurter beim VfB gibt es nur Chabot und auch das weit hergeholt, weil Jugend U17, Ex-VfB, Jens Kral, Moda Hut, der auf Leihe da war und natürlich Omar Mamouche. Und auf dem letzteren liegt auch ein Hauptfokus, der zweitbeste Torschütze der Liga aktuell, 10 Treffer. Überperformt diese aber auch laut den Bundesliga-Expected Goals um ganze 4 Tore, zweitmeister Torschüsse, 6 Torvorlagen, individuell Platz 4 in den gewonnenen Zweikämpfen und Platz 5 in den Sprints, also eine bockstarke Saison. Stories, beide noch voll in der Dreifachbelastung drin mit Pokal und bei Frankfurt Europa League in dem Fall. Die Pflichtspiel-Heimserie ist zwar gerissen, aber die Spitze in der Bundesliga steht noch. Der VfB ist von allen aktuellen Bundesliga-Teams zu Hause am längsten ungeschlagen, 16 Spiele und auch in allen 25 Bundesliga-Heimspielen unter Hoeneß hat der VfB mindestens ein Tor erzielt. Diese Serie steht hier auch noch. Und auch beide Clubs schossen gegen jeweils anderen die meisten Bundesliga-Tore historisch. Der VfB traf 186 Mal gegen Frankfurt, die Eintracht 172 Mal gegen den VfB. Zum Schluss noch die Bilanz der Begegnung. In 62 Heimspielen gegen Frankfurt gab es 36 VfB-Siege, 12 Remis und 14 Niederlagen. Sieht also ganz gut aus. Letzte Saison gab es auch den starken 3:0 Heimsieg. Davor allerdings 5 sieglose Heimspiele gegen die SGE hintereinander.
Herzlichen Dank, Felix. Und wir kommen zu der beliebt-berüchtigten Kategorie Spieler, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt. Und ich werf den Ball dem hin, der gerade einen oder diesen Spieler als sogenannten Pfeil bezeichnet hat. Herr Scheu,
ja,
bitteschön.
Die haben ja vorne zwei gefährliche Stürmer. Ich fange mal mit dem Hugo Ekitike an. Das ist einer von beiden und startet jetzt in seiner zweiten Saison in Frankfurt wirklich durch. Ist ein spannender Spieler, weil er noch viel Perspektive hat. Ist erst 22, bringt ein enormes Tempo mit, auch eine Durchsetzungsfähigkeit. Ich glaube, er ist fast 1,90, also Tempo und Körper gepaart. Und du merkst halt ihm gerade in jeder Aktion an, dass ihm das Selbstvertrauen zu allen Ohren, links, rechts, vorne, hinten, raussprießt.
ist so ein Spieler, den gerade alle irgendwie haben wollen. Beim Basketball sagt man Einhorn zu solchen Spielern. Ja, also Spieler, die Dinge auf sich vereinen, die ihm eigentlich nicht möglich galten. Ja, das ist ein Spieler, der einen Speed hat. Und die technischen Qualitäten von so einem 1,70-10er, ja, aber auf dem Körper von einem wuchtigen Elver vereint, ja, also das ist tatsächlich etwas, was viele, viele große Momente noch verspricht, wenn er denn gesund bleibt, ja, und das ist so ein bisschen der Bogen zu meinem vielleicht Player to Watch, nämlich Omar Mamouche, der war ja schon mal hier, kann sich glaube ich jeder erinnern, hat eine gewisse Vorlage auf einen gewissen Herrn Endo zelebriert bei einem Spiel gegen Köln. Ja, auch das ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Mamouche hatte nämlich mit diesem Auftauchen von Etikette Ende letzte Saison für mein Dafürhalten seine Probleme. Und das hat auch mit dazu geführt, dass einfach nicht so gut war, wie sie hätten sein können. Der hat nämlich plötzlich gemerkt, huch, da ist noch einer davon und der stiehlt mir die Show. Und dann hat Omar Mamouche so gespielt, wie er beim VfB auch oft gespielt hat, nämlich relativ auf eigene Rechnung, ja, dass das ein Mannschaftssport ist, das hat man nicht jede Woche gesehen. Und das hat er abgelegt. Vielleicht hat es auch der Kollege Topmöller, der übrigens fließend Französisch spricht, wurde mir gesagt, hat dazu vielleicht auch beigetragen, dass die beiden sich ein bisschen besser vertragen. Jedenfalls jetzt scheint da kein Neid mehr zwischen den beiden zu sein. Und das macht beide unglaublich stark. Mamouche sogar so stark, dass er zu den Top 2, 3 Scorern Europas aktuell gehört, wenn nicht sogar noch weiter oben. Also der hat ja, glaube ich, schon 22 Torbeteiligungen jetzt in den bisherigen Saisonspielen, alle Wettbewerbe zusammengenommen. Und das ist natürlich eine Ansage. Ja, der kann auch alles. Er kann scoren innerhalb, außerhalb der Box oder des 16ers. Er kann Standards treten.
He scores when he wants, gerade.
So.
Also es ist gerade wirklich so.
Ja.
Und ich finde es brutal. Wir haben Omar Mamouche in Stuttgart gesehen. Du hast angesprochen. Leihspieler damals, hat im Rahmen seiner Möglichkeiten, hat glaube ich auch einen schönen Freistoß mal gegen in den FC Augsburg versenkt, war auch ein ziemlich geiles Tor.
Ja.
Hat, dann wieder zurück zum VfL Wolfsburg, hat da einmal dem VfB zu Labbadia-Zeiten auch einen eingeschenkt, da gab es eine 0-1 Heimniederlage gegen Wolfsburg, er hat das Tor geschossen, das war eines der grottigsten Spiel, das ich in den letzten Jahren gesehen habe in diesem Stadion. Ah, da war ja der Matchwinner, aber immer noch, es war immer noch so dieser bisschen träge, dieser 0815 Marmoush. Was jetzt mit Marmoush passiert, das ist brutal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat ja oft auch aus VfB-Sicht oder viele Fans dann oft so die Perspektive, ah ja, gucke, bei uns ging es nicht und jetzt, wo er bei einem anderen Verein ist, jetzt liefert er wieder ab. Den Eindruck habe weder ich noch nehme ich ihn bei den Fans, weil ich denke sogar eher, dass viele Fans sich freuen, wenn sie Omar Marmoush sehen, wie der gerade abgeht, was er liefert. Weil alle haben irgendwie immer gefühlt, er hat es in sich drin und jetzt kommt es endlich zum Vorschein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe natürlich, dass er am Sonntag keinen guten Tag erwischt.
Ja.
Aber wenn ich ansonsten irgendwie Bundesliga-Konferenz schaue und die schalten nach Frankfurt und Marmoush trifft, dann freut es mich für den Kerl.
Ich glaube auch, dass du merkst ja ganz oft, wenn sich ein Spieler seiner Prime nähert. Ja, das ist ja auch oft, hängt es mit dem Alter zusammen. Der ist jetzt 24, 25. Die Prime bei Profis, sagt man, beginnt so mit 27 im Regelfall. Der kommt in diese Richtung. Und ich glaube sogar, ich gehe vielleicht einen Tick zu weit, aber ich glaube, du merkst bei ihm halt auch, dass Mo Salahs Karriereende nahe kommt.
Ja, ja,
und voll. Der ist nun mal bei den Pharaonen, der jetzt seit über einer Dekade alles überstrahlende Spieler. Marmoush war von Anfang an klar, schon wo der 17, 18 war, der könnte mal der Nachfolger sein. Das hemmt dich am Anfang, irgendwann schüttelst du das ab, emanzipierst dich quasi und bist dann vielleicht tatsächlich, wenn alles perfekt läuft, irgendwann in der Lage, der Nachfolge anzutreten, diese Risiken, und die sind wirklich riesig, Fußstapfen, in die reinzutreten und sie vielleicht sogar nochmal ein bisschen auszutreten, ja, größer zu machen. Und in dieser Phase ist Marmoush gerade, und ich finde, du merkst ihm das an, dass er sehr gut mit dieser, kann ja auch eine Last sein, mit diesem ganzen Paket, mit diesem ganzen Rucksack auf seinen Schultern umgehen kann. Und es macht einfach großen Spaß, den zuzuschauen. Und ein bisschen ist es natürlich schade, wenn man zurück sich erinnert an die Zeit beim VfB, hätte man alles auch hier haben können, war leider nicht so. Trotzdem freut es mich, wie er sich gerade entwickelt.
Ja, mit Ekitike und Marmoush wird die VfB-Defensive einiges zu tun haben am Sonntag. Ich hoffe, dass die Frankfurter Defensive mit der VfB-Offensive zu tun haben wird und deswegen habe ich Robin Koch rausgesucht. Defensivspieler von Eintracht Frankfurt, von Leeds United gewechselt, Nationalspieler. Aber auch mit Höhen und Tiefen, wie ich finde. Ja, also man hat sich so einen Namen ausverteidigt in den letzten Monaten in Fußball-Deutschland. Aber ich finde, dass er nicht immer so stabil wirkt. Da sehe ich den einen oder anderen Verteidiger auch im Nationalteam, der da ein bisschen konstanter ist. Und der Verbund generell bei Eintracht Frankfurt ist nicht fehlerfrei. Ganz im Gegenteil, ich habe das 3-3 gegen Bayern angesprochen, gut, jetzt kannst du sagen, gegen die Bayern kannst du 3 Tore kriegen, aber sie kriegen beispielsweise auch 2 vom VfL Bochum. Ja? Sie schießen zwar 7, aber sie kriegen halt auch 2. Nach Standards sind sie durchaus anfällig, wie ich finde. Da stimmt nicht immer alles und wir wissen um die Offensivmöglichkeiten des VfB, die aber vermutlich gegen Frankfurt eingeschränkt sein werden durch Dennis Undav, wo ich mal ein Fragezeichen setzen würde, ob das was wird. Und auch Jamie Leveling. Übrigens, um ganz kurz nochmal zu sagen, ne, man sieht ja oft, was fehlt, wenn man etwas nicht mehr hat. Dass Jamie Leveling gegen Atalanta nicht dabei war, hast du voll gemerkt, wie ich finde. Und natürlich, doch der wird wahnsinnig fehlen gegen Eintracht Frankfurt. Dennoch hat der VfB offensiv genug Optionen. Ich sehe da wirklich einen Chris Führig wieder, der da möglicherweise durchstechen kann. Also, und Robin Koch ist da quasi, steht pass pro toto für die Defensive der Frankfurter, die nicht unüberwindbar ist in meinen Augen.
Ich möchte noch eine Ergänzung machen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob ich es erwähnt habe oder ob ich es erwähnt habe. Gemeint war natürlich die Fußstapfen, die Mo Salah bei Ägypten hinterlässt.
Ja, klar. Ja.
Weil dort wird er bald seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden und Omar Marmoush ist derjenige, der ihm eben nachfolgt.
Wenn man so ein bisschen rumliest, also ich bin jetzt das Ägyptische nicht so komplett mächtig, aber man liest auch viele internationale Medien und da geht es schon in die Richtung, ist das der Nachfolger von Mo Salah, ne?
Naja, und so wie er gerade spielt, das ist ja auch nicht verwunderlich. Du hörst, dass Bayern sich vielleicht mit ihm beschäftigt. Also klar.
VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt geht wie aus, David Scheu?
2-2.
Nehme ich auch. Habe ich gegen Atalanta schon getippt. Eine Mannschaft hat geliefert, die andere nicht. Am Sonntag können wir da beide liefern. Ich freue mich riesig, wirklich riesig auf das Spiel. Freue mich auch, dass ich es begleiten darf, redaktionell. Und Bin gespannt, ob meine Prognose eintritt, denn irgendwann werde ich von diesem Tabellenende in dieser Kicktipp-Gruppe noch rauskommen. Ja, meine Zeit kommt noch, Leute. Meine Zeit kommt noch, ich verspreche es euch.
2-2 wird's stehen, sag ich, und dann kommt Chris Führig und macht das 3-2.
Der Christian wagt sich aus der sogenannten Deckung. Ich bin gespannt, ja. Wenn, dann ist es ein Spieler, der in Frage kommt, denn auch seine Form ist schon ganz ordentlich, auch wenn er jetzt gegen Atalanta vielleicht hier und da ein bisschen unglücklich agiert hat. Ja, was ich zum Beispiel gesehen habe gegen Atalanta, hat mich beinahe stutzen lassen, weil im Vergleich zu den bisherigen Saisonauftritten, er hat Defensivarbeit verrichtet und zwar nicht wenig. Er ist immer wieder weit mit zurückgekommen, um mit Mittelstädt zu doppeln.
Das wirst du doch am Sonntag
so
brauchen.
Zumindest so zu tun, als ob. Ja, also er war immer in der Region, hat vielleicht nicht jeden Zweikampf mit der Intensität geführt, wie das sein sollte oder sein müsste, aber er hat zumindest Bestrebungen gezeigt und nach vorne ist er immer für was gut, ist eh klar.
Nach der Partie gegen Eintracht Frankfurt geht es in die Länderspielpause und das ist dann natürlich alle die Zeit zum Durchatmen, sich zurückzulehnen und nichts zu tun. Oder Philipp Meisel? Nee, doch nicht.
Also wenn das mal bei mir soweit ist, dann ruf mich an und wächst mich aus dem Fiebertraum. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ich kann nicht wenig machen, aber...
Weil wir werden nämlich auch wieder was machen in der Länderspielpause.
Das ist... dass das ansteht, nämlich eine Veranstaltung durchziehen. Der Podcast, den ihr jetzt gerade hört, der wird zum Pubcast. Auftakt einer Serie, die wir machen wollen, von Live-Aufnahmen des Podcasts, mal mit, mal ohne Gäste, immer in der alten Schule in Gablenberg. Kleine, feine Kneipe mit exzellentem Essen und für Freunde der britischen Thekenkultur frisch gezapftem Guinness. Ja. Und da werden wir am 18. 19 Uhr eine Aufnahme vor Gästen mit euch machen. Ihr könnt euch sogar beteiligen. Wir haben da uns ein bisschen was ausgedacht. Kommen wir aber dann dazu, wenn es soweit ist. Und ihr habt einen Überraschungsgast, den ihr da auch zu sehen bekommt und zu hören logischerweise. Der kommt vom VfB. Wir werden euch noch nicht verraten, wer es ist. Nur so viel sei gesagt. Die Kneipe ist jetzt nicht riesig. Und diese 50, 60, 70, 80, maximal 100 mit Stehplätzen, Plätze, die es da drin gibt, die werden vergeben nach dem First Come, First Serve Prinzip. Also come in early, guys. Ja, wer zuerst ist, der mal zuerst. Wir machen die Tür zu nach dem, auch das aus Britannien bekannten Prinzip des Lock-ins. Wenn die Pinte mal zu ist und die Sperrfrist schon überschritten, dann machen wir einfach die Türe zu und sagen, es ist hier eine private Veranstaltung. Und so ein bisschen in die Richtung wird es da auch laufen. Wir können dann einfach auch nicht mehr garantieren, dass ihr reinkommt. Deswegen seid am besten früh da, am Montag, den 18. November in Gablenberg. Gablenberger Hauptstraße ist es, glaube ich. Alte Schule, Bushaltestelle der 42er, hält vor der Tür. Und wenn man einen berühmten Stuttgarter Block glaubt, soll das ja der beste Bus Stuttgart sein. Ja, die beste Buslinie. Also ihr werdet schon da hinkommen und wir freuen uns auf euch. Das ist auch mal unbestritten.
Steigen Sie ein, steigen Sie aus, seien Sie dabei. 18. November, 19 Uhr. Dann als Rauschmeister natürlich noch die Info, dass ihr uns überall finden könnt, auf allen sozialen Kanälen, außer bei OnlyFans findet ihr mein VfB. Das heißt Insta, Facebook, X, YouTube, WhatsApp.
So wie der David gerade grinst, liegt die Betonung auf noch. Aber gut, ja.
Wir schauen mal.
Ja.
Sag niemals nie. Lasst uns gerne Sterne da, wo man Sterne da lassen kann. Daumen hoch, wo man Daumen hoch lassen kann. Und dann würde ich sagen, it's a wrap. David, danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank euch.
Philipp.
Merci.
Und das letzte Wort hat der Spieler, der auch das erste Wort in dieser Folge gehabt hat, Maximilian Mittelstädt. Gib das Tempo vor für den kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Bis nächste Woche.
Ich glaube, wir sind jetzt so langsam gewohnt, dass wir alle 3 Tage spielen. Jetzt heißt es, gut zu regenerieren, Akkus voll machen und Sonntag Vollgas.
Podcast statt.